Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir reden heute hier in der Lesart über das literarische Potenzial dieses Ereignisses.
Ann-Kathrin Berger hat ihn! Deutschland steht im Halbfinale. Ann-Kathrin Berger ist heute die Fußballgöttin. Was für ein Kraftakt! Deutschland ab der 13. Minute in Unterzahl besiegt Frankreich. Steht im Halbfinale. Am Mittwoch geht's gegen Spanien.
Ja, und das ist heute Abend, das Halbfinale der Frauenfußball-EM, Deutschland gegen Spanien, nach dem Viertelfinaldrama am Samstag, als eben die Torfrau Ann-Kathrin Berger zur Fußballgöttin wurde. Wie der Dramatiker und Romanautor und Fußballer Moritz Rinke auf diese Spiele schaut und was man literarisch daraus machen könnte, das werde ich mit ihm besprechen, in einer halben Stunde etwa. In unseren Nachrichten, da ging es gerade erneut um den Krieg in der Ukraine. Bilder aus diesem Krieg sind ja oft bei uns zu sehen. Aber was zerstört wird durch diesen Krieg, das normale Leben in der Ukraine, davon kennen wir kaum Bilder. Ein neues Fotobuch zeigt jetzt beides. Bilder von Menschen in der Ukraine beim Sonnenbaden, beim Einkaufen, beim Arbeiten, Aufnahmen aus einem noch friedlichen Land ab 2004. Dann aber auch der Krieg mit den Separatisten im Osten des Landes und schließlich der russische Angriff und seine Folgen. Dieses Buch heißt Ukraine 2004 bis 2024. Wir hatten ein normales Leben. Und ich habe gesprochen mit dem Herausgeber des Buches, mit David Rojkowski und mit Sebastian Backhaus. Er ist einer der 18 Fotografen dieses Bandes. Er war 2022, unmittelbar nach dem Beginn des russischen Angriffs in der Ukraine, hat dort fotografiert. Und als er nach Deutschland zurückkam, hatte er die Idee für eine Ausstellung mit Bildern aus der Ukraine dabei. Auf diese Ausstellung geht das neue Fotobuch zurück. Ich habe ihn gefragt, was er damals im Sinn hatte mit dieser Ausstellung.
Mir und meiner damaligen Agentur war ziemlich deutlich geworden, gleich ganz am Anfang, dass die Propagandamaschine Putins auch schon in den frühen Stunden dieses Krieges, vielleicht auch schon davor, in Gang gesetzt wurde. Und mir war klar, dass wir auch Menschen erreichen müssen, um sie vor dieser Propaganda zu schützen oder sie aufzuklären, vielmehr Menschen erreichen müssen, die sonst vielleicht nicht so medienaffin sind. Daher war schnell die Idee geboren, bereits auf dem Rückweg im Zug von Kiew nach Berlin, dass wir eine Ausstellung mit diesen Inhalten in den öffentlichen Raum bringen müssen, um auch Leute mit diesem Thema zu infizieren, möchte ich fast sagen, die wir sonst hätten nicht erreicht. Und dann wurde weiter in der Agentur zusammen mit David Rojkowski überlegt, wie könnte so eine Ausstellung da sein. Und somit haben wir dann ausgeholt, um nicht nur meine aktuellen Bilder und der KollegInnen zu zeigen, sondern auch zu zeigen, was verloren gegangen ist in der Ukraine.
Und Herr Rojkowski, wie kamen Sie dann ins Spiel oder wie haben Sie die Idee dann mit weiterentwickelt?
Ich hatte schon Erfahrung als Kurator von Ausstellungen, vor allem auch Ausstellungen, die mit Konflikten, mit Kriegen zu tun hatten, hauptsächlich zur NS-Zeit. Und die Kolleginnen und Kollegen kamen auf mich zu und wir hatten dann recht schnell die Idee, die Ausstellung im Mahnmal St. Nikolai in Hamburg zu zeigen. In der Öffentlichkeit, weil das ein sehr, sehr gut besuchter Ort ist in Hamburg. Das ging alles so schnell damals. Ich hatte das Gefühl, es ist so eine Zeit, dass alle etwas gegen diesen Krieg in ihrem Rahmen unternehmen möchten. Und dann haben wir innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten diese Ausstellung auf die Beine gestellt.
Das ist schnell.
Wirklich. Und dann Ende Mai 2022 in Hamburg eröffnet zum ersten Mal.
Und Sie haben die Fotos auf große Planen abgezogen, sodass die im öffentlichen Raum als große Aufnahmen eben wirken können. Jetzt setzt das Buch, ich habe es schon angeschnitten, den Bildern aus dem Krieg in der Ukraine eben ganz alltägliche Fotos auch aus der Normalität des Lebens in der Ukraine entgegen. Da gießt ein Mann die Pflanzen in seinem Garten oder man sieht Melonen, die verkauft werden am Straßenrand. Und man sieht zum Beispiel einen Touristen in der Nähe von Tschernobyl, einen Touristen allerdings mit einer Gasmaske. Da ist die Normalität schon so gebrochen. Das Foto haben Sie gemacht, Herr Backhaus. Können Sie uns von der Situation erzählen, in der das entstanden ist?
Das war ein Auftrag, ich glaube, für die Frankfurter Allgemeine Zeitung über den wachsenden Massentourismus in Tschernobyl.
Da gibt es Massentourismus.
Ja, genau. Und in Pripyat, die Arbeiterstadt, die zu Tschernobyl dazugehört. Jetzt nicht mehr natürlich, aber es gab diesen Tourismus, der, wo die Ukraine auch sehr drauf gesetzt hat, um das auszubauen. Und das war einer der Touristen, der sich am Souvenirshop eine Gasmaske gekauft hat, die es am Souvenirshop am Eingang zu Tschernobyl gab und hat sich dann damit verkleidet, um irgendwie möglichst spektakuläres Bild für seine Freundin zu machen, die dann neben mir stand und das fotografierte. Das ist die absurde Situation. Und wenn man das nochmal vergleicht, aus welchen Gründen ich damals in die Ukraine gefahren bin, Massentourismus, ein anderes Thema war Umweltverschmutzung, steht ja kaum in Relation zu dem, warum wir heute als FotografInnen in die Ukraine fahren.
Da liegen in diesem Foto so mehrere Schichten übereinander, sehr interessant. Und in dem Kapitel über den Alltag in der Ukraine, das setzt eben 2004 ein, da ist das erste Bild von einem Flohmarkt für Autoteile. Sieht man ein blaues Auto, da sind lustigerweise Hühner auf dem Dach zugange und davor, vor dem Auto, eine riesige Auswahl von allen möglichen Dingen, nicht nur Autoteile, auch Haushaltsgeräte, Teller, Tassen, alles Mögliche. Was erzählt dieses Bild für Sie, Herr Rojkowski?
Ist auch wunderbares Bild von Kirill Golovtschenko, einer der Fotografen, der mehrere Bilder aus der Zeit in die Ausstellung reingebracht hat. Das war eins der vielen Bilder, die eben den Alltag sehr gut und in diesem Fall auf eine humorvolle Art und Weise beschreiben, vor allem mit dem Hahn oben auf dem Moskvitsch noch. Ja. Ich finde dieses Bild einfach herrlich, weil es wie so ein Mosaik eigentlich auch stellvertretend für das ganze Buch ist, weil das ganze Buch könnte man als eine Art Mosaik sehen, was zig unterschiedliche Perspektiven auf das Leben und in der Ukraine vereinigt.
Mosaik ist gut. Ich habe sofort angefangen zu suchen, was liegt da alles rum? Was ist das alles für Kram, den er da ausgebreitet hat? Wer könnte sich dafür interessieren? Ein ganz eigenes Foto wiederum. Herr Backhaus, Sie haben ein Vorwort geschrieben zu diesem Fotobuch und da kommen Sie zu sprechen gleich am Anfang auch auf eine Frau aus Irpin in der Ukraine, also dieser Ort in der Nähe von Kiew, der auch viel in den Nachrichten war, ganz am Anfang durch die russischen Angriffe dort. Und dort haben Sie Natalia Wojtenko, eine Frau aus Irpin, porträtiert. Was war das für eine Begegnung mit dieser Frau?
Es war schrecklich. Also es war die Brücke, die Kiew mit Irpin verband, war gesprengt. Die Menschen, die aus Irpin um ihr Leben flüchteten, kamen nicht mehr über diese Brücke, mussten über diese Trümmer klettern. Und auf der anderen Seite, als ich dort fotografierte, kam mir dann diese Frau entgegen. Man hat mich gar nicht wahrgenommen, obwohl ich relativ nah vor ihr vor ihrem Gesicht dieses Foto machte, dieses Porträt. Aber sie war so im Schock und schaute so in die Weite auf der Suche nach einem Sascha, der sie dort abholen sollte, von der Kiew-Seite, der nicht erschienen war. Und sie war völlig verzweifelt. Das war der Moment, wo ich dieses Foto gemacht habe. Es war eine ganz kurze Sequenz. Ich hatte ihren Namen nicht. Ich wusste nicht, wer sie ist. Sie war weg. Und ich konnte danach über Recherchen sie ausfindig machen und sie dann, glaube ich, ein gutes Jahr später dann wieder treffen in Irpin, um dann auch zu fragen, was war los, wie ist diese Flucht passiert, was ist in diesem Jahr bei Ihnen passiert, um stellvertretend mal einen Charakter, mal ein Beispiel zu haben von dieser unendlichen Zahl von Menschen, deren Leben zerstört wird.
Dieses Foto ist sehr beeindruckend. In dem Moment, als man sie sieht auf dieser Brücke und in ihrem Gesicht sich so viel abzeichnet von dem, was sie da in den Stunden davor erlebt hat, was ihr durch den Kopf geht.
Ja, eigentlich sprechen die Augen. Ne? Die Augen von Natalia zeigen eigentlich das, was gerade passiert ist. Und später, wo ich sie dann ein Jahr später in Irpin wieder traf, in einem Café, zu einem ruhigen Moment, haben diese Augen wieder gesprochen.
Wir haben hier den Herausgeber David Rojkowski und den Fotografen Sebastian Backhaus zu Gast mit ihrem neuen Buch Ukraine 2004 bis 2024. Wir hatten ein normales Leben. In einem Kapitel dieses Buches, da sieht man Fotos von den Maidan-Protesten von 2014 und von den Kämpfen mit den Separatisten im Osten der Ukraine. Dabei hat sich mir ein Foto besonders eingeprägt. Da sieht man eine Bushaltestelle in einem Vorort von Slowjansk neben einem Gebäude, das komplett zerschossen ist, zu einer Ruine. Eine Frage dazu an David Rojkowski. Zeigt dieses Foto für Sie, wie heftig auch dieser Krieg schon war, den viele bei uns gar nicht richtig wahrgenommen haben?
Ich muss zugeben, wir hatten selber immer bei diesem Bild, mussten wir nachschauen, von welchem Jahr das ist. Weil wir dachten zuerst, das ist ein aktuelles Bild von 2022. Aber nein, es ist von 2014 oder 15, wenn ich mich recht erinnere. Ein Bild von Justyna Mielnikiewicz, eine polnische Fotografin, die in Georgien wohnt. Und dieses Bild zeigt das, was für uns in Westeuropa eigentlich nicht klar ist, dass der Krieg eigentlich schon vor 11 Jahren dort angefangen hat, dass es eine Fluchtbewegung innerhalb der Ukraine gab, schon damals, dass der Krieg eigentlich schon da war. Und es gab mehrere Bilder, die sie damals gemacht hat in der Region um Slowjansk. Und man sieht, dass die Zerstörung damals und eins, was auf der gleichen Seite ist, das Bild, das ist auch eins meiner Lieblingsbilder aus der Ausstellung, ein starkes Bild von diesem kleinen Mädchen, was sich in diesem Koffer versteckt. Die Familie ist nach Lviv in den Westen geflüchtet und darüber ist dieser, naja, freundliche, aber dennoch ein Hai zu sehen.
Der hängt da als Bild an der Wand, der ja, Hai, ne?
Also das hätte auch gut damals auch das Coverfoto der Ausstellung werden können, wenn das ein aktuelles Bild gewesen wäre. Aber wichtig zu zeigen war uns auch extra in dem Buch als extra Kapitel, dass diese Ereignisse von 2014, dass die sehr wichtig für das Verständnis des Krieges sind und dass eben der Krieg für viele Menschen in der Ukraine schon damals angefangen hat.
Um noch auf eine andere Ebene zu schauen, Herr Backhaus, Sie sind ja mehrfach zurückgekehrt in die Ukraine seit dem Beginn des Angriffskrieges, um dort eben zu fotografieren, und Sie waren auch wieder in Irpin, und da gibt es ein Bild von Ihnen, da sieht man einen jungen Mann, der im Park steht, in einem Park, und dort grillt und es liegt so leichter Schnee auf den Flächen um ihn herum. Was ist die Geschichte hinter diesem Bild oder was wollten Sie mit diesem Bild zeigen?
Sascha hat Geburtstag heute.
Das ist
der Mann auf diesem Bild, steht in diesem Schneematsch. Es ist kalt, es schneit, und grillt Hühnchen. Weil, so erzählte er mir, gleich kommen die Gäste zu ihm nach Hause. In dem Häuserblock, der in diesem Bild im Hintergrund zu sehen ist, da wohnt er seit Monaten, vielleicht seit über einem Jahr, ist dort Stromausfall. Er kann dieses Brathähnchen gar nicht zu Hause vorbereiten und hat dann sozusagen vorgekocht auf dem Grill, um seinen Gästen dann etwas Lauwarmes wahrscheinlich dann servieren zu können.
Das erzählt von der Schwierigkeit der Lebensbedingungen mit zerstörter Energieversorgung, genau, in dem Land.
Gezielte Zerstörung ziviler Infrastruktur soll dieses Bild eigentlich deutlich zeigen.
Aber auf der anderen Seite natürlich auch diese Improvisationskraft der Menschen.
Die Resilienz, die uns ja immer wieder beeindruckt hat. Ne? Ja. Ob ich jetzt da war, du warst ja auch kürzlich da, oder gerade auch bei dieser Auswahl der Bilder, es fiel uns so leicht, die Bilder auch auszuwählen, die deutlich zeigen, was verloren gegangen ist und was die Ukrainerinnen und Ukrainer sich so sehnlichst wieder zurückwünschen.
Das war jetzt, als ich vor 6 Wochen in Lviv war, das, was mich am meisten beeindruckt hat, diese Stärke der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, der Wille weiterzumachen und auch die Kraft, die sie haben, das fand ich so unglaublich.
Ich habe es ja schon gesagt, die Bilder in dem Buch gehen zurück, oder das ganze Projekt geht zurück auf die Ausstellung, die Sie angestoßen haben 2022. Die Ausstellung kann demnächst nach New York weiterreisen. In Deutschland hat sie schon Stationen gemacht, in Hamburg, davon haben Sie vorhin erzählt, auch in Potsdam und in Berlin, im Stadtteil Neukölln. Da gab es Kontroversen um die Ausstellung. Es gab auch Vandalismus gegen die Bilder, Schmierereien, auch Messerangriffe auf diese Leinwände, auf die die Bilder aufgedruckt sind, diese Plan. Was denken Sie oder was haben Sie vielleicht auch da erfahren? Was löst da so heftige Reaktionen aus an diesen Bildern?
Es gab unterschiedliche Störungen, sage ich mal. Was öfter vorkommt, ist, da mit Edding irgendwelche Sprüche draufgeschrieben werden. In dem Fall waren das sehr viele Sachen, die man eigentlich so aus der russischen Propaganda kennt. Zum Beispiel, dass die Annexion der Krim keine Annexion war, sondern es gab ein Referendum. Das gab's in kleinerem Maße auch in Hamburg. Aber in Berlin war das schon deutlich anders, dass wirklich die Planen zerstört wurden, zerschnitten. 2 Planen sind komplett weg gewesen irgendwann zum Ende der Ausstellung. Es war uns schon durchaus bewusst, dass wir mit sowas gerechnet haben. Es ist natürlich auch ein Statement, das mitten in die Stadt unbewacht zu stellen. Und natürlich gibt es viele Menschen, die das so nicht aushalten und damit nicht klarkommen. Deswegen machen wir diese Ausstellung im öffentlichen Raum, damit die Menschen eben dem begegnen, wie du sagst, drüber stolpern, da rein stolpern. Und sie damit zu konfrontieren und vielleicht auch eine andere Narration als sie von dem Medienkonsum, den Sie sonst haben, erfahren.
Jetzt ist das Buch da ganz neu mit den Fotos, die Sie auch in der Ausstellung gezeigt haben. Ich hoffe, Sie haben auch die andere Erfahrung gemacht, dass diese Fotos über die Ausstellung auch Menschen angestoßen haben, sich der Ukraine näher zu fühlen?
Wir haben einige Menschen trösten müssen, die in diese Ausstellung hineingestolpert sind. Das haben wir natürlich auch gern gemacht. Das ist natürlich auch unsere Verantwortung, sie dort so mit der Realität konfrontiert gehabt zu haben, dass sie dann natürlich auch emotional geworden sind. Ja, natürlich, wir haben viel Mitgefühl, viel Unterstützung und auch darauf aufbauen, viel Solidarität, nicht jetzt für uns, aber für die Menschen in der Ukraine gewinnen können.
Das fand ich auch spannend, dass 2022 waren auch einige Menschen aus der Ukraine, haben sich die Ausstellung angeschaut. Das war damals so, dass sie mir gesagt haben, die neuen Bilder, die aktuellen Bilder, das können sie sich nicht anschauen, das ist, es geht zu nah. Aber sie waren sehr dankbar, dass wir eben auch die Bilder von vor dem Krieg zeigen, wie das Leben davor war. Das hat denen so eine Kraft gegeben und das fanden sie sehr wichtig, diese Bilder auch zu zeigen.
Wir hatten ein normales Leben. So heißt jetzt das Buch Ukraine 2004 bis 2024, herausgegeben von David Roykowski im Verlag Hartmann Books ist das Buch rausgekommen. Sebastian Backhaus ist einer der Fotografen, hat auch einen Text zu dem Buch beigesteuert. Ganz herzlichen Dank an Sie beide für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq, der wird von vielen strikt abgelehnt, leidenschaftlich abgelehnt. Andere wiederum verteidigen ihn mit der gleichen Leidenschaft. Die französisch-deutsche Schriftstellerin Sylvie Schenk, die hat Michel Houellebecq eine prominente Rolle gegeben in ihrem neuen Roman In Erwartung eines Glücks. Mit ihrem Roman davor, Maman heißt der, da ist Sylvie Schenk vor 2 Jahren auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises gekommen, also sehr anerkannt worden. Und die Kritikerin Sigrid Brinkmann, die hat jetzt für uns den neuen Sylvie Schenk-Roman gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Welche Rolle hat denn Michel Houellebecq jetzt in diesem Roman?
Also es gibt eine Protagonistin, die befindet sich in einem Krankenhaus. Sie ist besorgt und in diesem geschlossenen Raum beginnt sie Houellebecqs jüngsten Roman zu lesen, 2022 erschienen, Vernichten heißt er. Und dieser Roman bildet die Achse des neuen Buchs von Sylvie Schenk, die Michel Houellebecq eben nicht für einen Frauenverächter hält, für einen reaktionären Zyniker, sondern für einen Melancholiker, der empathisch und sehr präzise über das Alter, über das Sterben und den Wert der Ehe reflektiert. Das sind Lebensrealitäten, zu denen jeder ein Verhältnis finden muss. Und für Sylvie Schenk bietet dieser Roman Halt. Sie findet in diesem Mann, der untröstlich ist, wirklich eine Identifikationsfigur. Er lernt sein nahendes Ende in einer stummen Gemeinschaft von unheilbar Kranken zu akzeptieren.
Sylvie Schenk, die hat immer sehr autobiografisch geschrieben in ihren Büchern. Wenn ich mich richtig erinnere, in Maman ging es auch tatsächlich um ihre eigene Mutter. Diese Figur jetzt, diese Irene, wie nah holt sie die an sich selbst heran?
Also sie holt sie sehr nah heran. Man kann sagen, Sylvie Schenk ist Irenes Wiedergängerin. Das stimmt, sie macht keinen Unterschied zwischen Fiktion und Autofiktion, weil auch Fiktionen erfunden ist, wirklich auf gelebten Erfahrungen basiert. Diese zentrale Figur Irene ist Französin wie Sylvie Schenk. Sie ist Mitte der 60er Jahre aus Liebe zu einem Mann nach Deutschland gezogen, Schriftstellerin geworden, in Deutschland geblieben und hat ihren Mann nach fast 60 Ehejahren verloren, muss eine neurologische Untersuchungen durchlaufen. Und da ihr Leben nicht akut gefährdet ist, überkommt sie fast anfallsartig so das Bedürfnis zu schreiben und das nicht aus der Einsamkeit ihres Ichs heraus, sondern in einer Art Zwiegespräch mit dem Buch Vernichten.
Das heißt, sie vergleicht ihre eigene Situation immer wieder mit der Figur in dem Houellebecq-Roman, ja?
Ja, sie orientiert sich daran und sie denkt über Veränderungen nach, die dieser todgeweihte Houellebecqsche Held durchläuft. Dann gibt es noch eine muslimische Bettnachbarin, ein junges Mädchen, das das Gespräch mit ihr eigentlich verweigert. Der empfiehlt sie Vernichten als Trostlektüre, weil sie meint, die Niedergeschlagenheit dieses jungen Mädchens sei eine Reaktion auf eine tödliche Diagnose. Das ist der völlige Irrläufer und dann irgendwie auch eine sehr vielsagende Projektion. Und es gibt noch einen Patienten, dem sie auf ihren allabendlichen Gängen über den Korridor des Krankenhauses begegnet. Der erinnert sie an den immer etwas schlaff wirkenden, ja vorzeitig gealterten Welbeck. Dieser Mann schwadroniert gern über sein Liebesleben und er animiert die Protagonistin dazu, ihre Jahrzehnte währende Ehe nachträglich dann doch nochmal zu prüfen. Sylvie Schenk erinnert sich, dass sie als verliebtes Paar kurz nach dem Kennenlernen schon an ein speziell für sie ausgebrütetes Schicksal geglaubt hat. Und nun ja, Sylvie Schenk kommentiert das abgeklärt in bestechender Nüchternheit mit den Worten: So schnell entstehen Missverständnisse.
Ja, das ist knapp auf den Punkt gebracht. Jetzt ist das ja ein ungewöhnliches literarisches Projekt, ja, einen Roman zu schreiben, der sich in so einem Zwiegespräch befindet mit einem anderen Roman. Wie ist da jetzt eigentlich die literarische Form? Ist das so eine Art Selbstgespräch der Hauptfigur oder was ist das?
Es erinnert daran, obwohl Sylvie Schenk eben autorial erzählt, aber der Roman, der hat wirklich etwas sehr Fluides. Sie macht das Herumirren ihrer Gedanken, das Abirren zum Prinzip. Sie schreibt episodenhaft. Manchmal verliert sie sich vielleicht auch in so ein paar Fragmenten, aber man erkennt doch immer wieder klar zusammengeführte Erzählstränge. Also es gibt eben die Rückschau auf das Leben, es gibt die Gegenwart im Krankenhaus, es gibt die Wellbeck-Lektüre, es gibt Träume, auch Streitgespräche mit ihrem französischen Übersetzer, der ihr vorwirft, sie würde sich in ihrem literarischen, germanischen Wald verirren, verlieren und sich immer weiter vom Weltgeschehen abschirmen, womit er natürlich falsch liegt.
Und jetzt gibt es auch noch Gedichte in diesem Roman, die sind da so eingestreut. Was fügen die dem Buch noch hinzu?
Nicht sehr viel. Also die sind wirklich schon sehr auf Reim getrimmt, auffallend schlicht. Sylvie Schenk streut sie lose ein, meist im Verlauf des Gespräches mit diesem Wellbeck-ähnelnden Mitpatienten, der auch sehr sentenzenhaft dazwischen grätscht. Das hat schon etwas sehr Parodistisches. Das Ganze steigert natürlich auch die Komik, wenn es diese Sentenzen dazwischen gibt. Aber Sylvie Schenk ist natürlich eine uneitle Autorin. Das ist wunderbar an ihr. Sie ist begabt mit Selbstironie und ihr neues Buch ist einfach ein weiterer Beweis, würde ich sagen, dafür, wie man Schweres in Leichtes verwandelt. Ein Buch, was man zweimal, dreimal lesen möchte, unbedingt.
Das Buch, der Roman In Erwartung eines Glücks, das neue Buch von Sylvie Schenk mit 176 Seiten ist das erschienen im Karl-Hanser-Verlag. 23 € ist der Preis. Gerade erschienen dieses Buch. Vielen Dank an unsere Kritikerin Sigrid Brinkmann. Jetzt wollen wir hier im Deutschlandfunk Kultur hören, was der Dramatiker und Romanautor und Fußballliebhaber Moritz Rinke wohl sagt zu dem Drama, in das die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen heute gehen wird, bei im EM-Halbfinale gegen Spanien. Das letzte Drama dieses Teams, das haben viele verfolgt oder zumindest davon gehört, beim Viertelfinale am Samstag. Mehr als die Hälfte aller Fernsehzuschauer haben sich das zum Beispiel angeschaut. Die Deutschen mussten da gegen die sehr starken Französinnen antreten. Die waren klar in der Favoritenrolle, die Französinnen. Und dann ist auch noch das passiert.
Hendrich zieht an den Haaren links zu sehen. Das ist eine Unsportlichkeit. Olofsson schaut sich das selber an, entscheidet auf Elfmeter für Frankreich und rot für Kati Hendrich. Deutschland ab der 13. Minute in Unterzahl. So viel hatte man sich vorgenommen. Schlechter kann es eigentlich nicht losgehen.
Aber durch eine unglaubliche gemeinsame Anstrengung haben die sich dann, die 10 deutschen Spielerinnen, ins Elfmeterschießen gerettet. Und da ist das passiert.
Ann-Kathrin Berger hat ihn! Deutschland steht im Halbfinale. Ann-Kathrin Berger ist heute die Fußballgöttin. Was für ein Kraftakt! Deutschland ab der 13. Minute in Unterzahl besiegt Frankreich, steht im Halbfinale. Am Mittwoch geht's gegen Spanien.
Ja, dank an Katrin Berger, der Fußballgöttin. Und Moritz Rinke, der spielt selbst in der deutschen Autoren-Nationalmannschaft. Ich grüße Sie, Herr Rinke. Seien Sie willkommen.
Ja, vielen Dank.
Sagen Sie, Sie als Dramatiker, fällt Ihnen in der Theatergeschichte ein Drama ein, das einen ähnlichen Verlauf nimmt, wie es dieses Frankreich-Deutschland-Spiel am Samstag genommen hat?
Na, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall ein Fünfakter. Also mit den ganzen Widrigkeiten, die den Deutschen da widerfuhren. Wenn man dann noch bedenkt, das haben wir jetzt in dem Vorbericht nicht gehört, dass es eben auch noch einen verschossenen Elfmeter gab, dann dieses Fast-Eigentor von Janina Minge, den eigentlich quasi, ich glaube, nicht mal Bundesliga-Torhüter hätten halten können, und diese fantastische an Katrin Berger im Rückwärtslaufen. Also eine Parade, die ich wie selten gesehen habe, diesen Ball gehalten hat und dann eben im Elfmeterschießen mit einer völlig irren Taktik. Die hat sich ja bei jedem Elfmeter in dieselbe Ecke gehechtet und nur darauf gewartet, bis irgendwann mal einer der Franzosen sich für die andere, für die von ihr aus gesehen linke Ecke entscheidet, und dann hatte sie ihn. Also die ist quasi so eine Art Titan.
Eine Titanin, Ann-Kathrin Berger. Und was würden Sie sagen, in was für eine Rolle hat das Ergebnis oder der ganze Verlauf dieses Samstagsspiels jetzt die deutschen Spielerinnen gebracht für dieses Halbfinale heute? Man könnte ja erstmal von der Grundkonstellation an David gegen Goliath denken, weil die Spanierinnen sind ja nun noch stärker als die Französinnen eigentlich. Wobei das auch nicht so passt, weil David hat ja jetzt nun schon einen Goliath erledigt sozusagen am Samstag.
Ja. Das wäre dann auch schon unser Drama. Mhm. Man fragt sich natürlich, ob das nochmal innerhalb von 3-4 Tagen so möglich ist. Ich glaube, das haben wir jetzt ein großartiges Spiel der deutschen Mannschaft gesehen, das den Frauenfußball noch einmal ein Stück vorausbringen wird. Fast wie dieses Wimbledon-Spiel von Becker vor 40 Jahren. Wird es, glaube ich, einen großen Schub für den Frauenfußball geben in Deutschland. Aber das jetzt nochmal zu wiederholen, das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, auch gerade weil diese Spanier wirklich eine Klasse für sich sind. Die haben, glaube ich, 16 Tore in diesen 4 Spielen geschossen und spielen auch in komplett vollen Stadien in Spanien. Da hat der Fußball nochmal eine ganz andere, Frauenfußball nochmal eine ganz andere Gewichtung. Also das müsste schon wirklich ein doppeltes Wunder sein.
Wir hatten einen Gesprächspartner hier im Deutschlandfunk Kultur vor wenigen Tagen, der hat auch ein Fußballliebender, der hat gesagt, ja, die Club-WM der Männer, die es ja auch gerade gab, mit all diesen Megamannschaften aus Madrid, Paris, München, das war für ihn fast schon langweilig in der Routiniertheit und Klasse dieser Spiele. Da gab es irgendwie für ihn gar kein richtiges Drama, wie es eben dann bei diesem Frauen-EM-Spiel mit deutscher Beteiligung es gegeben hat. Das sei für ihn im Moment der echte Fußball, der Frauenfußball.
Ja, geht's
Ihnen ähnlich?
Ja, vollkommen. Also diese Club-WM, diese kalte Brillanz, sage ich mal, oder die kalte Professionalität, die dann noch quasi aus diesen Spielern abverlangt wurde nach so einer langen Saison, und alles war nur noch auf Infantino und Geld und also dem FIFA-Präsidenten gemünzt. Und es war eine wirklich völlig sinnlose, langweilige Club-WM. Und dann sieht man jetzt diese Frauen, auch man spürt ja auch immer diese Hingabe, auch in den Interviews. Es ist alles eben noch nicht so gedrechselt und abgewickelt. Das ist so schön. Und der Frauenfußball hat sich in den letzten Jahren so enorm verbessert. Ich schaue einfach wahnsinnig gern Frauenfußball, muss ich sagen.
Man hört ja jetzt, wenn Sie so darüber sprechen, wie Sie das mitnimmt, all das, was da jetzt gerade passiert, fußballerisch, überlegen Sie dann bei solchen Ereignissen auch, ob das auch mal zu schriftstellerischem Material werden könnte oder zu dramatischem in irgendeiner Form?
Ja, der Fußball lässt sich ja eigentlich eins zu eins nie sozusagen adaptieren für Dramatik, sondern man kann immer nur die Geschichten drumherum erzählen. Also ich finde, diese Ann-Kathrin Berger ist eine tolle Figur, also auch wie sie diesen Fokus immer wieder von sich wegzuschieben versucht und auf die Mannschaft. Das ist eine Frau, die ja auch eine Biografie hat mit einer Krebserkrankung, die sich zurückgekämpft hat, die für ihren offenbar Opa spielt, der immer wieder ihren Opa erwähnt, der sogar ins Stadion gekommen ist. Das ist schon eine wirkliche Figur, diese Ann-Kathrin Berger.
Dann warten wir jetzt auf das Stück oder den Roman über die sympathische Titanin Ann-Kathrin Berger, so haben Sie sie ja auch genannt. Der Dramatiker und Schriftsteller Moritz Rinke, außerdem Stürmer in der deutschen Autoren-Nationalmannschaft zum heutigen EM-Halbfinale Spanien-Deutschland. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Jetzt werden wir etwas hören hier über die portugiesischen Buddenbrooks, über einen Roman aus Portugal, der starke Ähnlichkeiten haben soll mit Thomas Manns großem Roman. Die Maias heißt dieser Roman von José María Essa de Queiroz. Und der Buchhändler Stefan Liebermann möchte uns den empfehlen. Er arbeitet in der Magerschöller Bücherstube in Berlin. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Hallo, schön hier zu sein.
Das mit den portugiesischen Buddenbrooks, das sagt der Hansa Verlag. Dort ist die neue Übersetzung des Romans von Marianne Gareis erschienen. Würden Sie denn da mitgehen bei diesem kühnen Vergleich mit den Buddenbrooks?
Naja, also auf jeden Fall ist es ein großer Gesellschaftsroman aus einer bestimmten Zeit und da gibt es natürlich Parallelen. Es gibt aber auch sehr viele Unterschiede. Also es gab auch einen Vergleich mit Proust, damit hat es auch was zu tun und man kann es natürlich in den Kontext dieser...
Also Marcel Proust, der große Franzose auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ja.
Genau, in der Tat. Und... aber durch diesen Schauplatz Portugal bekommt der Text nochmal eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Farbe. Also da flammt ein großes Panorama dieses Landes im 19. Jahrhundert auf. Es ist eine große Familiengeschichte tatsächlich. Also das erinnert natürlich an die Buddenbrooks. Die Maias ist eine bedeutende portugiesische Familie. Carlos de Maia ist der Protagonist, ein junger Mann, der im Lissabon dieser Zeit lebt, ein angehender Arzt. Und dieses Buch ist mein absolutes Traum-Sommerbuch. Ich habe die ersten paar Seiten gelesen und bin in einen Strudel des Erzählens hineingerissen worden, habe mich total losgelassen, was mir selten passiert. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich die 944 Seiten schaffe. Ich bin auf dem besten Wege. Das schillert von wahnsinnig plastischen Figuren, in die man sich verliebt. Es passiert tatsächlich gar nicht wahnsinnig viel. Es geht ganz viel um Tradition, um Festhalten an Vergangenem, um Veränderungen. Portugal war ja zur damaligen Zeit auch in Europa ein Land, was sich so ein bisschen abgehängt gefühlt hat. Also das hat auch eine starke politische Implikation, das Ganze.
Die Zeit ist so um 1900 herum?
Also es geht über mehrere Jahrzehnte, also von der Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich bis 1800, also 1888 ist es erschienen. Und man kann das wunderbar genießen und das ist, hat eine unglaubliche Sinnlichkeit. Also es sind Figuren, die man nicht nur spürt und vor sich sieht, sondern die man geradezu riecht, die man geradezu schmeckt. Und diese Aufladung ist irgendwie ganz verführerisch und ganz toll.
Und die man auch fast 1000 Seiten verfolgen kann in diesem Roman.
Ich würde sehr dazu raten.
Von Essa de Queiroz. Ihre zweite Empfehlung nach diesem portugiesischen Klassiker, das ist jetzt sozusagen am anderen Ende des Spektrums ein Debütroman aus Spanien von Irene Solar. Die Deiche heißt er. Hat das was mit dem Meer zu tun bei dem Titel?
Also allenfalls, weil es in Katalonien spielt und das liegt ja größtenteils am Meer. Das ist auch ein wunderbares Sommerbuch. Ada ist eine junge Frau, die aus Sorrevonica kommt. Das ist ein Ort in Katalonien, den sich die Autorin bezeichnenderweise ausgedacht hat. Sie hat einige Zeit in London verbracht, die Protagonistin, kommt dann zu ihrer Familie zurück in dieses kleine Dorf, in dieses sehr rurale Setting. Da lebt ihre Familie, da lebt ein Jugendfreund, mit dem sie ihren ersten Sex hatte und sie nimmt wieder so Tuchfühlung auf, eigentlich mit dem Raum, aus dem sie kommt. Und sie spürt immer mehr das Bedürfnis, sich auszudrücken. Es ist ein Buch, in dem es ganz stark darum geht, was bedeutet Erzählen, was sind Erzählungen, wie ordnen wir Erzählungen zu. Und das macht ganz großen Spaß. Wir erfahren ganz viel über Katalonien, über dieses raue und so ein bisschen unwegsame Land, was es bedeutet, da aufzuwachsen. Die Ada entdeckt ihre Sexualität, die nimmt ihre Umwelt wahr, nimmt ihre Mitmenschen wahr. Und immer mehr schält sich eben ihr Bedürfnis, selber zu schreiben, heraus in diesem Buch. Da gibt es durchaus auch Parallelen zur Autorin selbst.
Ich bin ein bisschen zurückgezuckt, als Sie sagten, Debütroman, Rückkehr in den Ort, aus dem man kommt. Das ist ja so ein Muster, was einem schon hundertfach begegnet ist, habe ich das Gefühl. Aber das Buch hat Qualitäten, dass es über dieses Muster hinaushebt.
Auf jeden Fall, weil es auch so eine Ebene hat, wo eben mit Erzähltradition, also mit Balladen, mit Erzählungen gearbeitet wird. Das spricht ja immer so von magischem Realismus. Das hat es ganz stark. Also eine Lust am Fabulieren, ganz viel Fantasie. Und es ist auch sehr sinnlich, weil es ist ja auch sehr südlich.
Da kann man im Buch auch nachsehen, dass es eben nicht am Meer spielt, die Deiche von Irene Zola. Jetzt aber bei Ihrer Empfehlung Nummer 3, vielleicht doch das Meer, das Herz eines Schiffes von Elinor Modent.
Genau, also da sind wir ja auch beim Mare Verlag. Die Bücher beziehen sich alle aufs Meer und es gibt da diese wunderbare Klassikerreihe und da sind dieses Jahr 4 kleine Bände erschienen, die alle von Autorinnen verfasst worden sind. Und Elinor Modent ist wirklich eine tolle Entdeckung. Das sind 4 Erzählungen, die das Meer in seiner wildesten und mitreißendsten Form zum Leben erwecken und die vom Ton her tatsächlich an die großen Erzähler wie Joseph Conrad oder auch Herman Melville erinnern. Die Autorin ist eine ganz interessante Person, die ist viel gereist in ihrem Leben, also ist, glaube ich, 1874 geboren, 1942 gestorben, sowas um den Dreh, also auch um die Jahrhundertwende. Hat auch so für Frauenzeitschriften publiziert und so weiter und dann diese sehr maskulin geprägten Erzählungen geschrieben, die unglaublich dicht, unglaublich präzise sind. Also in der ersten beispielsweise wird ein Schiffbrüchiger aufgenommen und plötzlich fängt dieses Schiff, also das Herz eines Schiffes an, sich auf so eine merkwürdige Weise zu verhalten, als ob diese Figur mit dem Schiff kommuniziert. Dann gibt es so eine Kain- und Abel-Geschichte, die sehr düster ist. Es liest sich sehr schnell und ja, da ich kann es sehr empfehlen. Sie ist auch keine bloße Interpretin jetzt anderer großer Autoren. Sie hat durchaus einen eigenen Ton, macht wahnsinnigen Spaß.
3 tolle Empfehlungen für den Sommer, habe ich den Eindruck. Diese 3 Bücher, die uns Stefan Liebermann ans Herz gelegt hat, Buchhändler in der Magerschöller Bücherstube in Berlin. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.